Im Jahr 167 vor Christus hat der heidnische König Antiochos IV. Ein Religionsedikt erlassen. Ein Religionsedikt für die Provinz Judäa und Jerusalem. Und in diesem Edikt hieß es, dass es den Juden verboten wurde, den Sabbat zu halten, die Schriftrollen zu lesen. Es wurde verboten, die Knaben zu beschneiden. Es wurde verboten, im Tempel Opfer zu bringen. Der Höhepunkt war, dass Antiochos dann das Land überfallen hat. Der Tempel wurde eingenommen, er wurde entweiht. Und der Zenit war, dass man ein Schwein opfern ließ im Tempel Gottes. In dieser Geschichte haben wir einen heidnischen König, der über ein Land herfällt und dann den Tempel einnimmt und dort den Tempel entweiht und ein Schwein opfern lässt. Die Bibel sagt uns, dass Christen, der Gläubige, ein Heiligtum, ein Tempel Gottes ist. Aber anders wie in der Geschichte lassen Christen oft selber fremde Herrscher in ihr Herz hinein, lassen selber Götzen in ihr Herz hinein und hängen selber Götzenbilder auf, die den Tempel Gottes entweihen. Das tun Christen selbst, ohne dass sie angegriffen werden. Wir werden uns heute mit einem Text auseinandersetzen, wo wir dazu aufgerufen werden, uns von diesen Götzenbildern zu trennen. Wo wir aufgerufen werden, Heiligtum Heiligtum sein zu lassen. Mit dem Blick darauf, dass es Gottes Heiligtum ist. Und ich schlage euch vor, dass wir zusammen 2. Korinther 6 aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 6. Und wir werden gemeinsam die Verse 11 bis einschließlich 7, Kapitel 7, 3 lesen. 2. Korinther Kapitel 6, ab Vers 11 bis Vers 7, 3. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet. Hier spricht Paulus. Ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Gebt uns Raum in eurem Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, so dass wir mit euch sterben und mit euch leben. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich erst einmal was zur Struktur des Textes sagen. Einige Beobachtungen. In den Versen 11 bis 13 spricht Paulus über sein offenes Herz und ein weites Herz für die Korinther. Auch wenn die Gemeinde das nicht erwidert hat, denn es gab einen Konflikt, sie haben Paulus abgelehnt. Und Paulus fordert sie dazu auf, dass auch sie ihr Herz für ihn öffnen. Und dann folgt ein Abschnitt ab Vers 14 bis Kapitel 7, 1, wo Paulus die Korinther ermahnt. Es geht hier um eine Ermahnung, ein dringender Aufruf. Und dann schließt sich der Kreis in Kapitel 7, Vers 2 und 3 wieder, wo Paulus noch einmal betont, dass er ein weites und offenes Herz für die Korinther hat. Und was fällt uns auf? Paulus beginnt damit, indem er sein Herz öffnet. Er spricht über ein blutendes Herz, ein offenes Herz gegenüber die Korinther. Und dann kommt der Abschnitt mit der Ermahnung. Und dieser Abschnitt endet wiederum, indem Paulus bezeugt, dass er ein offenes und weites Herz für die Korinther hat. Das zeigt uns Folgendes. Ermahnung sollte immer von Liebe begleitet sein. Denn die Ermahnung hier ist von Liebe oder ist in Liebe eingebettet. Es ging Paulus nicht nur darum, den Korinther zu zeigen, wie sie schlecht sie sind und was sie Schlechtes machen und welche Fehler sie haben, um sie dann im Regen stehen zu lassen. Sondern es ging Paulus vor allem darum, ihnen zu zeigen, was falsch ist, aber um sie dann dort hinauszuholen. Um ihnen zu helfen, herauszukommen aus dem Problem. Und was am Kontext auch noch zu sehen ist, Liebe ist immer sichtbar. Wenn wir die Verse 4 und 6 lesen, aus dem zweiten Kapitel, schlagen eine Seite zurück, aus dem zweiten Kapitel, Verse 4 und 6, dort lesen wir Folgendes. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Was Paulus alles durchgemacht hat, schildert er uns dann im sechsten Kapitel. Das ist der Abschnitt, den wir letzte Woche gehört haben. Dort berichtet Paulus von seinen Strapazen. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, niemand würde solche Strapazen auf sich nehmen, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist ein offensichtlicher Beweis dafür, dass es Paulus von ganzem Herzen um die Korinther ging. Paulus wollte den Korinthern helfen, geistlich zu wachsen. Er wollte den Korinthern helfen, wirklich Gemeinde Gottes zu sein. Und dann kommt der Abschnitt, den wir heute betrachten werden. Und das Thema habe ich genannt, Gottes Gnade zeigt sich im Ruf zur Absonderung. Gottes Gnade zeigt sich im Ruf zur Absonderung. Und dazu habe ich drei Punkte. Der erste Punkt, ein liebendes Herz. Der zweite Punkt, Aufruf zur Heiligung. Was genau Heiligung ist, das werden wir gleich noch hören. Und der dritte Punkt, Aufruf zur Umkehr. In der ganzen Schrift finden wir immer, dass Aufruf zur Heiligung und Umkehr immer miteinander verbunden sind. Das eine wird nie ohne das andere stehen. Denn wenn Gott aufruft, dass wir uns heiligen, ruft er uns auf, umzukehren. Und wir beginnen heute mit dem ersten Punkt, das sind die Verse 11 bis 13. Ein liebendes Herz. Ein liebendes Herz ist ein zugewendetes Herz. Paulus hätte nach all den Anschuldigungen, das können wir in dem Korintherbrief sehen, auch schon im ersten Korintherbrief, wo Paulus hin und wieder davon berichtet, was ihm vorgeworfen wird, wofür er angeschuldigt wird, wofür er ausgestoßen wird. Und im Blick darauf hätte Paulus sagen können, wisst ihr was? Wer schon hat oder wer nicht mehr will, der hat schon. Er hätte sie einfach links liegen lassen können. Paulus hätte sagen können, selber schuld, wenn ihr nicht wollt, dann seht zu, wie ihr klarkommt. Aber wir sehen, dass Paulus es nicht tut, sondern Paulus wendet sich nicht von ihnen ab. Er bricht die Verbindung nicht, sondern Paulus wendet sich ihnen zu, weil er sich um sie sorgt und weil er wusste, dass es Gottes Gemeinde ist. Der Zustand von Paulus hier, Paulus sein Herz, so wie es uns hier beschrieben wird, ist etwas, was uns in 1. Korinther 13, Vers 4 beschrieben wird. Es ist die Eigenschaft, die das beschreibt, wovon Paulus hier spricht. Und wir können das mal aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4, das ist das Hohelied der Liebe. In Vers 4 lesen wir Folgendes. Die Liebe ist langmütig. Das ist ein Begriff, den wir wahrscheinlich nur dann in den Mund nehmen oder lesen, wenn wir an diese Stelle kommen. Denn Langmütigkeit oder Langmut ist etwas, was wir heute gar nicht kennen und nicht verwenden im normalen Sprachgebrauch. Aber was ist Langmut? Wenn wir uns anschauen, was die Bibel uns zu dem Wort Langmut sagt, dann stellen wir fest, dass Langmut im Griechischen aus zwei Worten besteht. Lang, also über einen langen Zeitraum, und das zweite ist Geduld. Aber es ist nicht Geduld, die darauf gerichtet ist, auf schwere Lebensumstände oder vielleicht auf Tod eines Angehörigen oder auf Jobverlust oder auf Leid durch Krankheit im Leben. Das ist nicht die Geduld, sondern es ist die Geduld, die sich darin zeigt, dass er ein offenes Herz hat für Menschen mit allen ihren Fehlern, mit ihren Sünden, mit ihren Unzulänglichkeiten. Und dann über einen langen Zeitraum. Und das ist das, was Paulus hier im 2. Korintherbrief beschreibt. Er sagt, mein Herz ist offen für euch, so wie ihr seid. Ein liebendes Herz wendet sich nicht ab, sondern es nimmt den Menschen auf, so wie er ist. Und Paulus tut es, er nimmt die Gemeinde hier auf, er wendet sich nicht ab. Ein liebendes Herz redet die Wahrheit. Paulus sagt, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet. Das ist eine sehr interessante Redeweise. Stellt euch vor, ich würde zu euch sagen, mein Mund öffnet sich euch gegenüber. Das könnte ich vielleicht einmal sagen. Spätestens beim zweiten Mal würdet ihr euch fragen, was ist mit dem nicht in Ordnung. Aber Paulus möchte damit etwas sagen. Paulus möchte damit sagen, wir haben euch alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wir haben euch nichts zurückgehalten. Wir haben euch alles gesagt, was wir euch sagen mussten. Und wenn wir 2. Korinther Kapitel 11 aufschlagen, Vers 6, 2. Korinther Kapitel 11, Vers 6, dort lesen wir, und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Paulus hat nichts zurückgehalten. Er wusste, dass er in der Verantwortung vor Gott steht. Paulus wusste, dass was ich sagen muss, muss ich ganz sagen. Sonst ist es eine halbe Wahrheit und eine halbe Wahrheit ist eine Lüge. Und genau darin lag das Problem. Denn den Korinthern ging es nicht in erster Linie um die Erkenntnis, die Paulus ihnen mitzuteilen hatte. Sondern die Korinther waren auf Äußerlichkeiten hinaus. Und wenn wir den Korintherbrief studieren, dann fällt uns auf, dass die Korinther Paulus deshalb ablehnen, weil er halt, naja, zu den Ärmeren gehörte. Paulus war nicht jemand, der in reichen Gewändern auftrat oder besonders gut formulieren konnte. Er war kein Rhetoriker. Paulus sagt es selbst über sich, haben wir gerade gelesen. Sondern das Einzige, was Paulus sagt, und das Wichtigste ist das Evangelium. Weil das hat den Korinthern nicht gereicht. Es hat nicht ins Bild gepasst. Es hat nicht in das Bild der Stadt gepasst, in denen die Korinther lebten. Paulus predigte völlige Abkehr von der Welt. Und für die Korinther war das zu eng. Also wurden Lehrer gestattet, die alles legalisierten. Und wenn wir den 1. Korintherbrief lesen, dann stellen wir fest, was es für Sünden in dieser Gemeinde gab. Unmoral, Lehren, fremde Lehren, Irrlehren wurden in die Gemeinde gelassen, Irrlehrer wurden geduldet, es wurden Lehren verbreitet, Philosophien wurden verbreitet, man hat versucht, diese zu verbinden irgendwie mit dem, was Paulus gesagt hat. Daraus kam sehr viel Streit und Uneinigkeit in der Gemeinde, es gab Spaltungen in der Gemeinde, Paulus wurde abgelehnt, man wollte ihn ausstoßen, es gab Parteien, Spaltungen, es gab Streit unter den Gläubigen und Korinth. Ganz einfach deshalb, weil sie ein falsches Verständnis hatten von dem, was Gemeinde ist, von dem, was Heiligkeit ist, von dem, was Gemeinde Gottes ist, von dem, was der Tempel Gottes ist. Aber Paulus lässt sich nicht in die Knie zwingen, das ist das Interessante. Paulus passt sich nicht ihnen an, um sich bei ihnen einzuschmeicheln oder um bei ihnen gut anzukommen, sondern Paulus passt die Wahrheit nicht an, indem er die Wahrheit sagt, so wie sie ist. Und das können wir lesen im 2. Kapitel des 2. Korintherbriefs, Vers 17. Kapitel 2, Vers 17. Hier sagt Paulus, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir von dem Angesicht Gottes in Christus. Und in dem 4. Kapitel, Vers 2 lesen wir, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Und das ist ganz wichtig, was Paulus jetzt zum Schluss sagt, denn wir stehen vor dem Angesicht Gottes. Ja, wenn es unsere eigenen Worte wären oder unsere eigenen Ideen, dann könnten wir überlegen, ob wir das nicht vielleicht anpassen. Dann wäre es möglich, einen Kompromiss zu schließen. Aber wir stehen vor dem Angesicht Gottes. Es ist Gottes Wort, es ist nicht unser Wort. Deswegen gibt es nichts anzupassen. Wenn ihr in den letzten Tagen die Zeitung verfolgt habt oder die Medien, dann werdet ihr festgestellt haben, dass es viel um die katholische Kirche geht. Und da herrscht gerade ein großer Streit. Denn der Papst hat etwas erlassen oder verboten, was vielen nicht gut kam. Und ich möchte diesen Artikel kurz vorlesen, den ich da gefunden habe, der über diesen Streit berichtet. Mehr als 200 Theologieprofessoren aus dem deutschen Sprachraum protestieren in einer Stellungnahme gegen das vom Vatikan erlassene Segnungsverbot für homosexuelle Paare. Die Erklärung der römischen Glaubenskongregation sei von einem paternalistischen Gestus der Überlegenheit geprägt und diskriminiere homosexuelle Menschen und ihre Lebensentwürfe, heißt es in der Stellungnahme, die der deutschen Presseagentur vorliegt. Weiter heißt es, von dieser Position distanzieren wir uns entschieden. Wir gehen demgegenüber davon aus, dass das Leben und Lieben gleichgeschlechtlicher Paare vor Gott nicht weniger wert sind als das Leben und Lieben eines jeden anderen Paares. In vielen Gemeinden würden Priester, Diakone und andere Seelsorgerinnen oder Seelsorger Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare anbieten. Wir begrüßen diese würdigende Praktiken ausdrücklich, stellen die Wissenschaftlerin dar, wohlgemerkt Theologen. Der Erklärung der Glaubenskongregation fehlt es an theologischer Tiefe und argumentativer Stringenz. Werden wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und nicht rezipiert, wie es in dem Dokument der Fall ist, untergräbt das Lehramt seine eigene Autorität, so die Expertinnen. Und so weiter. Was wir hier sehen, ist eine Kirche mit einer Moralvorstellung und dann innerhalb dieser Kirche Theologen, Professoren, Wissenschaftler, die dagegen auflehnen und sagen, Moment, ihr habt die Bibel nicht richtig verstanden. Und ich habe diesen Text nicht gelesen, um für die katholische Kirche zu werben, sondern ich habe diesen Text gelesen, um uns ein bisschen die Vorstellung zu geben, wie es in der Gemeinde von Korinth hätte sein können oder ungefähr, wie es gewesen sein musste. Die Wahrheit auf der einen Seite bei Paulus, der die Gemeinde gegründet hat, der das Wort den Korinthern gebracht hat und erklärt hat. Und dann kommt eine Gruppe, die sagt, Moment Paulus, du hast es nicht richtig verstanden. Da steht was ganz anderes geschrieben. Und man versucht irgendwie, und jetzt kommt's, das Wort, das Evangelium anzupassen. Wem anzupassen? Den Menschen in Korinth. Den Ungläubigen. Der Stadt in Korinth. Ähnlich sehen wir das heute. Viele Kirchen gehen den Weg, indem sie versuchen, sich der Welt anzupassen, dem Zeitgeist anzupassen, gerechtfertigt zu sein vor der Welt. Paulus tut es nicht. Paulus lässt sich nicht in die Knie zwingen. Warum? Weil er weiß, wir stehen vor dem Angesicht Gottes. Paulus passt die Wahrheit nicht an. Weiter lesen wir, dass Paulus auch sagt, wir haben ein offenes Herz für euch. Wir setzen euch in keinen engen Rahmen, aber bei euch ist es eng. In eurem Herzen ist es eng. Paulus setzt hier keine Bedingungen. Eine andere Übersetzung sagt, dass Paulus hier die Korinther nicht einengt. Und wenn wir die Evangelien lesen und uns die Pharisäer anschauen, wie sie mit dem Volk umgingen, können wir sagen, das waren Menschen, die das Volk eingeengt haben. Was heißt es, jemanden einzuengen? Dem man Bedingungen aufsetzt und sagt, weißt du was? Wir können nur dann was miteinander zu tun haben, wenn du diesen Bedingungen oder dieser Schablone entsprichst. Paulus mit einem langmütigen Herzen tut es nicht, sondern er sagt, ich bin bereit, euch aufzunehmen, so wie ihr seid. Paulus setzt keine Bedingungen. Paulus setzt keine Kriterien fest. Paulus geht hier nicht auf die sympathische Ebene und sagt, ihr seid mir nicht sympathisch, weil erstens, zweitens und drittens. Sondern Paulus geht es in erster Linie darum, dass die Korinther das Wort Gottes für Wort Gottes nehmen. Dass die Korinther verstehen, dass Gemeinde Gemeinde Gottes ist und nicht Gemeinde dieser Welt oder Gemeinde von Korinth. Und dann ruft Paulus zur Versöhnung auf. Ein liebendes Herz ruft zur Versöhnung auf. Paulus hätte zwei Möglichkeiten. Entweder könnte Paulus flüchten. Er könnte so tun, als würde es dieses Problem gar nicht geben. Kennt ihr das? Es gibt ein Problem, es gibt vielleicht eine Auseinandersetzung oder jemand, der mit uns streitet. Aber es ist uns unangenehm und wir wollen es nicht. Also was tun wir? Wir tun so, als wäre nichts vorgefallen. Wir verhalten uns so oder wir versuchen uns so zu verhalten, als wäre da nichts zwischen uns. Diesen Weg geht Paulus nicht. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, offensiv das Problem anzugehen. In Streit und Konflikt. Ganz bewusst sich zu rechtfertigen und zu sagen, ich bin derjenige, der Recht hat. Das tut Paulus auch nicht. Paulus geht auch nicht diesen Weg. Sondern was Paulus tut und was ein liebendes Herz tut, ist die Versöhnung zu suchen. Paulus will Versöhnung. Paulus bittet die Korinther, ihn so zu lieben, wie er sie liebt. Und Paulus ignoriert das Problem keinesfalls und tut so, als wäre nichts gewesen. Paulus sucht nicht den Streit. Paulus sucht die Versöhnung. Und wir lesen das im Kapitel 5, 18 bis 19. 2. Korinther, Kapitel 5, 18 und 19. Und hier wird uns auch direkt der Grund angegeben, warum Paulus die Versöhnung sucht. Denn er sagt, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus ist auf dem Weg der Versöhnung, weil er Botschafter der Versöhnung ist. Christus ist gekommen, um zu versöhnen. Nicht um zu streiten, nicht um zu tolerieren und einen Umweg zu machen, sondern es ist die Botschaft der Versöhnung. Und Paulus sagt, weil wir Botschafter der Versöhnung sind, gehen wir den Weg der Versöhnung. Unser Anliegen ist es, mit euch eine Versöhnung zu schließen oder sich mit euch zu versöhnen. Das ist der erste Punkt, ein liebendes Herz. Wir kommen zum zweiten Punkt, das ist der Abschnitt 14 bis 16. Lass uns diesen Abschnitt noch einmal lesen. 14 bis 16. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzendienern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen, und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Warum ruft Paulus die Gemeinde in Korinth hier zur Heiligung auf? Das Interessante ist, wenn man einige Ausleger liest, dann stellt man fest, dass viele zu dem Entschluss gekommen sind, dass dieser Abschnitt nicht so ganz in diesen Text hineinpasst. Und auf den ersten Moment scheint es wirklich so zu sein, denn erstmal spricht Paulus von einem offenen Herzen, er ruft die Korinther zur Versöhnung auf und plötzlich spricht er hier von einem fremden Joch und dass sie sich distanzieren sollen, dass sie nicht gemeinsam einen fremden Joch ziehen sollen. Man fragt sich, was hat dieser Text hier zu tun? Und es gibt viele Ausleger, die sagen, dieser Text wurde nachträglicher hineingefügt. Also es kann schon sein, dass er von Paulus stammt, aber dass Paulus dann ihn einfach dazwischen geschoben hat. Okay, lassen wir die Theorie stehen. Die Frage ist, warum hat Paulus denn den Text genau dazwischen geschoben? Irgendwas hat er sich dabei gedacht. Und wenn wir uns intensiver mit diesem Text auseinandersetzen, werden wir merken, dass Paulus diesen Text hier oder diesen Abschnitt hier schreibt, weil er auf das eigentliche Problem der Korinther eingehen möchte. Er möchte ihnen zeigen, warum sein Herz ihnen gegenüber offen ist und warum das Herz der Korinther ihm gegenüber eng ist. Warum Paulus keine Kriterien, keine Bedingungen setzt und er auf dem Weg der Versöhnung ist und die Korinther ihn rausschmeißen wollen, weil er bestimmten Kriterien, Äußerlichkeiten nicht entspricht. Und genau deshalb haben wir den Text hier. Paulus ruft in diesem Text zur Heiligung auf. Warum? Weil Heiligung ein Wesensmerkmal eines Gläubigen ist. Petrus schreibt in seinem Brief, weil Gott heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Was ist die Definition von Heiligung, von Heiligsein oder sich heiligen? Ich habe vorhin gesagt, wir werden darüber sprechen, wir werden uns Gedanken darüber machen, was ist eigentlich Heiligung? Was meint die Bibel, wenn sie darüber spricht, dass ein Christ sich heiligen soll? möchte euch heute zwei Definitionen geben. Die erste Definition ist, Heiligung ist zu werden, was man ist. Heiligung ist zu werden, was man ist. Scheint etwas widersprüchlich zu sein. Ich möchte es euch erklären. Warum sagt die Bibel, dass wir heilig sind und dennoch uns heiligen müssen? Ich möchte euch ein Bild vor Augen malen. Das ist eigentlich ganz einfach. Jedes Kind, das im Mutterleib entsteht, ist ein Mensch. Und wenn es geboren wird, ist es ein Baby. Aber es ist ein Mensch. Und dann kommt ein Kleinkindalter und dann kommt das Jugendalter und dann kommt das Erwachsenenalter und dann wird man irgendwann Senior und dann wird man scheintot und irgendwann mal stirbt man. Aber in dieser ganzen Zeit, egal in welcher Phase man sich befindet, ist man Mensch. Und das ist, was die Bibel uns sagt. Mit dem Zeitpunkt der Errettung und Wiedergeburt sind wir heilig. Und egal, wie weit wir fortschreiten in unserem Glaubensleben, wir bleiben immer heilig. Wir bleiben immer heilig. Und das Erstaunliche ist jetzt Folgendes. Es wird keine Zeit in deinem Leben, in deinem Glaubensleben geben, wo du heiliger oder breiter oder fertiger für den Himmel bist, als zum Zeitpunkt deiner Errettung. Es wird sich nichts ändern. Denn Gott sieht dich in deinem ganzen Glaubensleben ab dem Zeitpunkt der Rettung genauso wie ab dem ersten Moment. Du bist genauso heilig vor Gott wie sowohl am Ende als auch am Anfang. Deswegen ist Heiligung zu werden, was man bereits ist. Ein Kind oder ein Baby, das geworden ist, ist ein Mensch. Und es wird zu einem erwachsenen Menschen. Aber es bleibt ein Mensch. Die zweite Definition ist, Heiligung ist, von dem Abstand zu nehmen, von dem Gott Abstand nimmt. Und warum? Und jetzt können wir die Frage stellen, wenn wir doch heilig sind und sich daran nichts ändert, warum dann Heiligung? Warum sollten wir uns dann heiligen? Warum immer wieder der Aufruf, dass wir Abstand nehmen sollen, dass wir uns trennen sollen, dass wir uns heiligen sollen? Warum? Und die Bibel sagt ganz klar, damit wir würdig sind unserer Berufung, damit wir dem würdig sind, was wir sind. Ganz einfach. Und das ist etwas, was über unsere Köpfe, über unser Verständnis hinausgeht. Das ist etwas, was wir nicht verstehen können. Wie kann es sein, dass Gott uns zu jeder Zeit heilig sieht und wir uns heiligen müssen? Naja, ganz einfach. Wir müssen unserer Berufung würdig sein. Wir müssen so leben, dementsprechend, was wir schon sind. Was macht Paulus hier? Paulus räumt in diesem Abschnitt mit den Irrtümern der Korinther auf. Denn die Korinther glaubten, dass es möglich ist, heilig zu sein, aber gleichzeitig so zu leben, wie die Menschen in Korinth lebten. Und das, was in der Stadt Korinth vor sich ging, das wurde in der Gemeinde wiedergespiegelt oder das hat man dort wiedergefunden. Das haben die Gläubigen mitten in die Gemeinde genommen. Die haben gedacht, es geht genauso weiter, unser Leben geht genauso weiter wie bisher. Und deshalb ruft Paulus sie auf, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Eigentlich heißt es, und das ist etwas direkter übersetzt, werdet nicht ungleich gejocht mit den Ungläubigen. Und das ist ein Prinzip aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose 22, wo Gott verbietet, dass zwei ungleiche Tiere unter ein Joch gespannt werden. Das ist dieses Bild, das Paulus hier aus dem Alten Testament nimmt. Das war ein Gesetz, ein Prinzip eigentlich für die Wirtschaft, für die Ackerwirtschaft. Aber dieses Bild findet sich immer wieder in einzelnen Stellen in der Bibel, zum Beispiel auch bei der Ehe. Dort hat man auch diesen Begriff verwendet, dass zwei Menschen unter ein Joch gespannt werden. Warum? Weil es zeigen soll, es geht in eine Richtung. Dieses Joch hält zwei Menschen zusammen. Und Paulus sagt hier, lasst euch nicht mit den Ungläubigen unter ein Joch spannen. Warum nicht? Naja, wenn zwei unterschiedliche Wesen unter ein Joch gespannt werden, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgeht. Stellt euch mal vor, man würde eine Ziege mit einem Ochsen unter ein Joch spannen. Die Frage ist, wäre dann Ackerwirtschaft möglich? Naja, wahrscheinlich würde der Ochs das irgendwie alleine stemmen und die Ziege würde, wer weiß, wo hängen oder sein oder wie man das auch immer beschreiben sollte oder irgendwann auch nicht mehr sein. Fakt ist auf jeden Fall, dass zwei ungleiche Wesen nicht zusammen funktionieren können. Das macht keinen Sinn. Sie sind in ihrem Wesen unterschiedlich, sie sind in ihren Bedürfnissen unterschiedlich. Und genau dieses Bild nimmt Paulus hier, um zu sagen, ihr könnt gar nicht mit den Ungläubigen zusammen unter ein Joch gespannt werden. Das geht gar nicht. Das geht vom Prinzip her gar nicht. Und deshalb ruft Paulus zur Trennung auf. Denn Heiligung hat immer mit Trennung zu tun. Das kann bedeuten, dass wir uns von Ungläubigen trennen sollen. Wenn wir merken, dass wir nicht einen guten Einfluss auf sie haben, sondern wir schlecht von ihnen beeinflusst werden. Das kann auch bedeuten, dass wir uns von Christen trennen sollen, wenn sie gegen Gottes Gebote reden und handeln. Aber zuallererst sollte es heißen, dass ich diesen Text nicht auf andere projiziere, um zu schauen, wer lebt nicht so und von wem soll ich Abstand nehmen. Sondern zuallererst heißt es, dass ich mich selbst unter die Korinther stelle, um das Wort von Paulus gleichermaßen über mich ergehen zu lassen, um zu sehen, ob es nicht etwas gibt, wovon ich mich zu trennen habe, bevor ich auf den anderen schaue, wovon er sich zu trennen hat. Das ist ein Aufruf an mich ganz persönlich. Ich habe mich in die Reihen der Korinther einzureihen. Und ich soll schauen, ob dieser Ruf nicht genauso an mich gerichtet ist und ob es nicht in meinem Leben, in meinem Heiligtum oder im Heiligtum Gottes meines Lebens etwas gibt, wovon ich mich trennen muss. Und dann begründet Paulus den Aufruf zur Trennung. Wie macht Paulus das? Er stellt ihnen Fragen, die sie selbst beantworten sollen. Das ist ein pädagogisches Mittel, das Paulus hier anwendet, das die Korinther davon überführen soll, wo sie eigentlich gerade stehen. Denn sie sollen nachdenken und sie sollen sich selbst die Antworten geben. Das erste ist, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Naja, und die Antwort ist natürlich nichts. Gerechtigkeit wurde im Alten Testament gefordert von Gott, es wurde verheißen, dann ist es mit Jesus Christus in Erfüllung gegangen und durch Jesus erhält der Gläubige den Geist Gottes, der uns dazu bewegt, das zu tun, was vor Gott gerecht ist. Das ist ganz kurz ausgedrückt, was Gerechtigkeit im Sinne des Neuen Testaments ist, was Gerechtigkeit für uns heute bedeutet. Und dann, als Gläubige, wenn wir den Geist Gottes haben, dann bewegt uns der Geist Gottes, das zu tun, was Gott will. Der Gerechte tut, was Gott verlangt und beugt sich, aber der Gottlose lehnt sich gegen Gottes Gesetz auf. Und das ist hier die Gegenüberstellung, die Paulus beabsichtigt, den Korinthern vor Augen zu führen, indem er sagt, der Gläubige beugt sich dem Wort Gottes und tut, was Gottes Wort verlangt. Der Ungläubige lehnt sich gegen Gott auf. Der erste Punkt oder die erste Frage beantwortet, ist es möglich, zwei ungleiche Wesen unter ein Joch zu spannen? Es ist nicht möglich, weil sie völlig unterschiedliche Interessen verfolgen. Der Weg, der geht auseinander. Es ist nicht möglich, in eine Richtung zu gehen. Und dann kommt die zweite Frage. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und auch hier ist die Antwort klar. Nichts. Warum nicht? Weil Licht und Finsternis nicht gleichzeitig an einem Ort sein können. Geht auch nicht. Wenn ihr in einen dunklen Raum kommt und das Licht einschaltet, wird von der Finsternis nichts mehr da sein. Warum? Weil Licht ist. Als Gott die Welt schuf, sagte er, es werde Licht und es wurde Licht und die Finsternis war nicht mehr da. Johannes beginnt das Evangelium, dass das Licht in die Welt kam und was tat es, hat die Finsternis verdrängt. Immer wieder finden wir diesen Gegensatz von Licht und Finsternis in der Schrift. Und auch hier soll es uns wieder zeigen, dass Licht und Finsternis nicht gleichzeitig an einem Ort sein können. Es schließt sich gegenseitig aus. Licht verdrängt die Finsternis. Und dann kommt die dritte Frage. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Und Belial ist ein Wort, das immer wieder auch im Alten Testament vorkommt, das als ein Synonym für den Teufel steht, für das Böse, für das Schlechte, für das Ruchlose. Und das Neue Testament bezeichnet den Teufel als Fürst der Welt, als Fürst der Finsternis, als eine heillose und ruchlose Gestalt. Christus ist aber Herr des Lichts, Sieger über den Tod, Herrscher des Universums. Stellen wir uns die Frage, kann zwischen diesen beiden eine Symphonie stattfinden? Es ist nicht möglich. Die Antwort ist ganz klar, nein. Und deshalb auch nicht mit seinen Dienern. Wenn unter den Herrschern keine Einigkeit da ist, wenn unter den Herrschern keine Möglichkeit ist, zusammen zu sein, dann unter den Dienern natürlich auch nicht. Und das ist das, was Paulus den Korinthern sagen möchte. Wenn Christus und Belial nicht übereinstimmen, wie wollt ihr dann mit der Welt übereinstimmen? Paulus hätte auch folgendermaßen sagen können: Wir predigen in der Welt das Evangelium und finden keine gemeinsame Sprache. Ihr glaubt, dass ihr Anerkennung finden werdet. Ihr glaubt, dass ihr alles mitmachen könnt und gleichzeitig den Namen Gottes loben könnt. Ihr werdet keine Sympathie erhalten. Ihr werdet keine Anerkennung bekommen. Das ist das, was die Welt gar nicht hören möchte. Das ist das, was wir heutzutage sehen. Und dann kommt die vierte Frage. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Und eigentlich ist diese Frage eine Frage, die die ersten drei Fragen zusammenfasst. Und die Antwort ist klar, nichts. Es kann nichts Gemeinsames geben. Alles schließt sich gegenseitig aus. Eine Gemeinschaft ist nicht möglich. Und dann kommt die fünfte Frage. Wie stimmt das Heiligtum Gottes mit Götzenbildern überein? Das Heiligtum Gottes ist der Ort, wo Gott wohnt. Das haben wir schon gehört. Und wo Gott angebetet wird. Und wir haben auch gelesen, dass der Gläubige ab Pfingsten Heiligtum Gottes ist, wo der Geist Gottes wohnt und wo Gott angebetet wird. Und wenn wir Christen sind, so formuliert Herbert Janssen, dann sind wir Anbetungsorte. Warum? Weil wir Heiligtümer Gottes sind. Wandelnde Heiligtümer. Wandelnde Anbetungsstätten. Wir sind nicht mehr auf einen bestimmten Ort angewiesen. Ist viel kostengünstiger, keine Unterhaltungszahlung, keine Renovierungsarbeiten dergleichen. Ganz einfach. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir tatsächlich wandelnde Heiligtümer Gottes sind, dann wollen wir doch nicht den ganzen Dreck von der Straße hineinlassen. Denn in einem Heiligtum ist es heilig, dort wird angebetet. Ich möchte diesen Abschnitt kurz zusammenfassen. All diese Fragen, die Paulus hier den Korinthern stellt, ist ein Aufruf oder es sind Aufrufe dazu, dass Korinther sich dazu bewegen lassen, sich nicht unter ein Joch zu stellen mit dem Ungläubigen. Und jetzt ab Vers 16b folgt ein zweites Argument. Paulus beginnt das zweite Argument mit einer Aussage Gottes an das Volk Israel aus dem dritten Buch Mose. Das ist der Vers 16. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dieses Zitat, wenn wir es im Alten Testament betrachten, dann stellen wir fest, dass es eine Verheißung Gottes ist. Eine Verheißung Gottes an das Volk Israel. Und er zeigt ihnen, dass es einen Moment geben wird in der Geschichte, in der Zukunft, das, was die Israeliten, was das Volk Gottes noch nicht erlebt hat, dass es einen Moment geben wird, wo Gott durch seinen Geist in dem Herzen der Menschen wohnen wird. Und das ist mit Pfingsten in Erfüllung gegangen. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass der Geist Gottes über das Volk, über die Gemeinde kam und er zog in ihre Herzen ein. Und das, was die Israeliten sehnlichst erwartet hatten, das erfüllte sich zu Pfingsten in der Gemeinde, die wir in Apostelgeschichte finden. Gott wohnt in dem Herzen der Gläubigen und er wirkt in dem Volk Gottes. Und das ist bereits eingetroffen. Und in diesem Konflikt oder in dieser Konfliktsituation möchte Paulus die Gedanken in eine Richtung lenken, indem er dieses alttestamentliche Zitat hier vorbringt. Erstens, das Volk Gottes ist an Gott orientiert. Schaut mal, was der Text uns sagt. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, die ganze Konzentration des Volkes Gottes liegt auf diesen einen Gott. J.A. Packer vergleicht es mit folgendem. Er sagt, der die Bedingungen stellt, ist Gott. Und wir Menschen drehen es oft sehr um. Also wir drehen es oft um, indem wir sagen, naja, wir sind diejenigen, die die Bedingungen stellen. Und Gott hat sich uns zu fügen. Und er bringt dieses Beispiel und sagt, stellt euch vor, ihr würdet eine Audienz bekommen oder ihr würdet eingeladen werden von der Kanzlerin, vom Kanzler oder von der Queen Englands. Würdet ihr Bedingungen stellen? Würdet ihr die Forderungen stellen? Zu welcher Uhrzeit? Unter welchen Umständen? Wie gekleidet? Nein, natürlich nicht. Wir wären dankbar, dass wir eingeladen sind. Und wir würden uns den Bedingungen beugen und tun, aus Dankbarkeit gegenüber, dass wir zu den wenigen und begnadeten Menschen gehören, die jemals persönlich die Queen sehen können oder persönlich ein Gespräch führen können mit Kanzlerin XY. Das ist das, was Paulus hier sagt. Gott sagt, ich will ihr Gott sein und sie sollen mir ein Volk sein. Die Bedingungen stellt Gott. Die ganze Konzentration und Fokus liegt auf Gott und nicht auf den Menschen. Und der zweite Punkt ist die Orientierung zueinander. Sie werden ein Volk sein. Die Rede ist hier nicht von vielen Völkern, sondern von einem Volk Gottes. Paulus hält den Korinthern dieses Argument vor, um ihnen klarzumachen, wenn Gott nicht der Orientierungspunkt ist, wenn das Verhältnis zu ihm nicht in Ordnung ist, dann wird das Verhältnis zum Bruder und zur Schwester auch nicht in Ordnung sein. Weil es immer einen Grund geben wird, in einen Konflikt zu kommen. Wenn die Konzentration von Gott verschwindet, wenn unser Fokus nicht mehr auf Gott ist, werden wir immer einen Grund haben, in Konflikt zu geraten. Wir werden immer irgendetwas finden, worüber wir streiten können. So sympathisch sind wir uns gar nicht. Aber alles ändert sich, wenn wir wissen, es gibt einen Gott und es gibt ein Volk. Und wir wissen, dass dieser Gott über ein Volk herrscht und dieses Volk ihm geweiht ist. Dann liegt unsere ganze Aufmerksamkeit nur auf diesen einen Gott. Und daran knüpft Paulus dann drei Aufforderungen. Und wir kommen heute zum dritten und letzten Punkt. Drei Aufforderungen, die wir im Vers 14 lesen. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Die erste Aufforderung ist, geht hinaus von ihnen. Das heißt nicht, dass wir keine Berührungspunkte mit den Menschen haben sollen. Dieser Text wurde sehr, sehr oft missbraucht, um zu sagen, wir müssen uns vollständig isolieren. Wir dürfen zu den Menschen dieser Welt keinen Kontakt mehr haben. Oder wir tauchen nur dann auf, wenn wir Boten Eier verkaufen wollen, um unser Geld zu machen. Das heißt es nicht. Das hat Paulus auch nie gemeint. Das würde der Aussage Jesu selbst widersprechen, der sagt, ihr seid das Salz und Licht dieser Welt. Wie soll es denn möglich sein, wenn wir uns bitteschön isolieren und mit den Leuten nichts zu tun haben? Es würde gar nicht möglich sein. Also kann das hier gar nicht gemeint sein. Aber was sagt Paulus, wenn er meint oder wenn sie auffordert, geht hinaus von ihnen? Ich denke, es heißt, gehört nicht zu ihnen. Beteiligt euch nicht an ihrer Lebensweise. Macht deutlich, dass du nicht zu ihnen gehörst. Heute muss man nur sagen, dass man nicht zu allen möglichen Lebensformen steht, dass man bei dem ganzen Gender-Wahnsinn nicht mitgeht und dass Abtreibung Sünde vor Gott ist und du hast klar bezeugt, dass du nicht zu ihnen gehörst. Und wir werden uns nicht mit den Gesellschaftsformen identifizieren. Das ist das, was Paulus hier meint. Geht von ihnen hinaus. Zeigt ihnen, dass ihr mit ihrer Lebensweise, mit ihrer Lebensform, mit ihren Ideen und Ideologien nicht mitgehen könnt. Warum? Weil ihr einen Gott habt. Hinauszugehen heißt, kein Bestandteil des gesellschaftlichen Denkens zu sein. Und dann kommt die zweite Aufforderung, sondert euch ab. Was könnte damit gemeint sein? Wir sollen hinausgehen und jetzt sollen wir uns absondern. Naja, wenn du von einem Ort hinausgehst, dann orientierst du dich in eine andere Richtung. Und ich denke, das ist das, was hier gemeint ist. Neuorientierung. Wir orientieren uns an einem neuen Punkt, in eine neue Richtung. Und wir haben schon gesehen, woran wir uns orientieren sollen. Der Gläubige orientiert sich immer an Gott und seiner Gemeinde, seinem Volk. Und wenn du früher Freitagabends in deiner Kneipe vielleicht die Zeit verbracht hast oder irgendwo mit Freunden die Zeit verschwendet hast und fragst dich, naja, was soll ich denn heute machen? Dann gehst du ganz einfach in die Gemeinde und du lässt dich vom Wort Gottes berauschen. Und es wird dir genügend die Sinne rauben. Denn die Gemeinde ist die Gesellschaft von Gottes Volk. Das ist der Ort, wo du deine Zeit verschwenden kannst. Das ist der Ort, wo du deine Zeit verbringen kannst, wenn du nicht weißt, wohin mit ihr. Und der dritte Aufruf rührt nichts Unreines an. Das heißt, hab nicht nur heilige Gedanken oder Worte, sondern auch Taten. Die jüngsten Ereignisse in der Geschichte der Christenheit haben gezeigt, man kann heilige Worte reden. Man kann weltweit die Gemeinden belehren und gleichzeitig in tiefer Unmoral sein. Und der Aufruf Paulus ist hier ganz klar, habt nicht nur heilige Worte und Gedanken, sondern rührt nichts Unreines an. Habt auch ein heiliges Leben. Ich möchte heute zum Schluss kommen mit den Worten auch aus diesem Abschnitt, die wir weiterlesen ab Vers 18 und Kapitel 7, Vers 1, wo Paulus sagt, und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit. Gottesfurcht. Interessant ist, dass Paulus hier sagt, wir wollen uns reinigen. Paulus stellt sich hier in die Reihen der Korinther und sagt, der Heiligungsprozess, das sich lösen und trennen von den Dingen, die Gott nicht gefallen, die er nicht duldet in seinem Heiligtum, betrifft mich ganz genauso. Auch ich, Paulus, muss mich immer heiligen, muss mich immer trennen, muss immer abtun, was Gottes Willen nicht entspricht. Und der zweite Punkt hier ist bei diesem Aufruf, ein Kind Gottes mit dem Geist Gottes im Herzen will sich reinigen. Paulus sagt, wir wollen. Es wird ein Verlangen sein. Warum? Weil wir merken werden, dass es einen Kampf gibt, wo der Geist Gottes immer wieder hindrängen wird und sagen, es ist nicht möglich, unter Joch zu sein mit den Ungleichen, mit den Ungläubigen. Also was ist die Folge? Du musst dich trennen. Und deshalb wollen wir das. Ein Kind Gottes, wir haben gesehen, die Definition von Gerechtigkeit ist, sich zu beugen und zu tun, was Gott will. Und deswegen trennen wir uns. Deswegen wollen wir. Und Jesus sagt, es ist nicht schwer. Meine Last ist nicht schwer. Warum? Weil ich mit euch unter dem Joch bin. Ich ziehe. Wenn ihr euch auf euch allein gelassen wäret, dann wäre es unmöglich. Aber ich ziehe für euch und ihr folgt mir. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Wilhelm Busch, der auch ein paar Gedanken zu diesem wichtigen Thema äußert. Ich möchte es euch vorlesen. Wilhelm Busch sagt, es gibt eine verlorene Welt und ein Volk des lebendigen Gottes. So ist es auch heute noch. Daran ändert sich nichts. Es ändert nicht die Tatsache, dass Gottes Volk, das durch Jesus erlöst ist, mitten zwischen den Kindern dieser Welt lebt. Gottes Volk ist Gottes Volk. Und Welt ist Welt. Man versucht immer wieder, die Grenzen zwischen beiden zu verwischen. Man will eine Gemeinde des Herrn, die in die Welt passt, als wenn wir nicht von Natur nur allzu gut in die Welt passten. Für die Glieder des Volkes Gottes ist die große Sorge, wie sie in das Himmelreich passen. Der irdische Sinn ist ihnen verdächtig. Sie möchten gern einen himmlischen Sinn haben. Amen.